Achtung, Hochspannung. Das Oberthema unserer Predigtreihe. Und ihr habt es wahrscheinlich an einigen Stellen gemerkt, das ist manchmal schon spannend. Einfach weil manche Bibelstellen und Texte, die wir miteinander besehen haben, so zwei Packenden haben und die schließen sich irgendwie aus und trotzdem gehören sie zusammen und damit produzieren sie so eine Spannung, die schier schlecht auszuhalten ist. Und damit machen wir heute weiter mit einem wichtigen Thema und zunächst mal der Hinweis, vielleicht können wir die PowerPoint schon mal einblenden, dass Spannung etwas Gutes ist. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt, das ist das Thema heute. Und ich will das nochmal in Bezug bringen zu dem, was ich mitgebracht habe, nämlich einen Bogen. Einige von euch wissen, dass ich das so ein bisschen nebenher betreibe, auch mit den Pfadfindern immer mal wieder unterwegs bin. Und wenn dieser Bogen so mit seinen zwei Enden nicht gespannt ist, dann steht er bei mir irgendwie teilnahmslos in der Ecke und er ist auch irgendwie nicht wirklich attraktiv. Aber wenn man diese zwei Enden miteinander verbindet, je nachdem, wie stark ein Bogen dann gespannt wird, dann wird es auch schon mal spannend. Und man kann sich auch schon mal dabei verletzen, wenn man da einen falschen Weg geht. Deshalb gibt es so ein kleines Prinzip, wenn man so einen Bogen spannt. Und vorher hättet ihr wahrscheinlich jetzt, wenn ich einen Pfeil eingelegt hätte, ganz ruhig und entspannt da gesessen. Aber wenn ich jetzt einen Pfeil einlegen würde, würdet ihr merken, das macht was mit mir. Da bleibe ich jetzt nicht so ganz ruhig sitzen, besonders nicht dann, wenn er auch noch auf mich zielt. Und das ist immer so die Frage, auch bei den Pfadfinderkindern und Jugendlichen, wenn es um die verschiedenen Bögen geht, die danach stehen. Sie möchten einen haben, der richtig Power hat. Weil das macht die Sache erst so richtig spannend und so richtig interessant. Und wir haben so ein paar Spezies dabei, die kriegen das richtig gut hin. Wenn wir auf dem Sportplatz sind und wir haben so verschiedene Distanzen, wo wir schießen, gibt es ein, zwei Leute, die sagen, ganz ans Ende. Und dann staune ich, was sie in diesen letzten Jahren gelernt haben, wenn wir so ab und zu mal Bogen schießen. Jeder zweite, dritte Schuss am Ende vom Sportplatz ein Treffer. Also da merkt man, da ist Freude dabei, aber auch Spannung. Darum geht es heute. Besonders viel Spannung liegt, glaube ich, heute im Thema. Denn es geht um die Frage, wenn Gott möchte, dass er mit dir dein Leben teilt, sowohl hier als auch, wie die Lieder das angedeutet haben, bis in die Ewigkeit hinein. Wer entscheidet denn darüber, ob du dabei bist? Entscheidest du das? Dann liegt alles bei dir. Entscheidet Gott das? Dann hast du keine Wahl. Ich habe ein kleines Erklärvideo gemacht für euch. Es war ein bisschen kompliziert. Es ist von der Sprache her, von der Qualität her nicht ganz so gut, aber was ist bei dem Thema schon einfach. Und von daher lade ich euch ein, euch das mal anzusehen. Es will so ein bisschen die Spannung aufzeigen, um die es geht. Und anschließend hören wir dann in einer Theaterszene zwei Positionen dazu.
Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich meinen einzigen Sohn gegeben habe. Du kannst zu mir kommen. Du brauchst den Tod nicht zu fürchten. Ich biete dir ewiges Leben. Es liegt an dir. Du hast die Wahl. Ich mache dir ein Angebot, und das mache ich der ganzen Welt. Alle, die an mich glauben, werden ewig leben. Du musst nicht länger in Angst leben. Du darfst mein Angebot annehmen, weil du in meinen Augen kostbar und wertvoll bist. Und weil ich dich liebe, opferte ich mein eigen Fleisch und Blut an deiner Stelle. Du hast die Wahl. Die Entscheidung liegt nur bei dir. Ich gab dir den freien Willen, damit du mich lieben kannst. Ich liebe dich. Ich habe mich schon längst entschieden. Für dich. Wie entscheidest du?
Du bist mein. Ich, der Herr, habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Hab keine Angst, ich habe dich auserkoren. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Selbst die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Weil du in meinen Augen kostbar bist und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für deinen Namen. Unter Tausenden habe ich dich auserwählt. Du bist mein. Ich, der Herr, habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir.
Ja, danke euch. Die beiden sympathischen Sprecherinnen haben es uns nicht leichter gemacht. Du bist mir, ich habe dich auserwählt. Nein, die Entscheidung liegt ganz bei dir. Man könnte jeder Position wahrscheinlich etwas Positives abgewinnen und abbringen, aber die Frage ist ja, wo kommt das eigentlich her? Die ganze Frage nach dieser Auserwählung oder nachdem du bist derjenige, der entscheidet. Einen Hinweis gibt uns ein Gleichnis Jesu, das er in Matthäus 22 erzählt. Und ich will es uns kurz vorlesen. Wenn es in diesem Gleichnis um einen König geht, wird vermutlich Gott gemeint sein. Und wenn es um einen Sohn, den Prinzen geht, dessen Hochzeit gefeiert werden soll, wird es wohl um Jesus gehen. Und Folgendes wird erzählt. Darauf erzählte ihnen Jesus noch ein weiteres Gleichnis. Gott hat angefangen, seine Herrschaft aufzurichten, und er handelt wie jener König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener aus, um die geladenen Gäste zum Fest zu bitten, aber sie wollten nicht kommen. Darauf schickte er noch einmal andere Diener zu den Geladenen und ließ ihnen sagen: Hört, ich habe mein Festessen vorbereitet, meine Ochsen und meine Mastkälber sind geschlachtet, alles steht bereit, kommt zur Hochzeitsfeier. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern gingen ihren Geschäften nach. Einer ging auf seine Felder, ein anderer in seinem Laden. Manche packten sogar die Diener des Königs, trieben ihren Spott mit ihnen und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere. Er ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Die Vorbereitungen zum Fest sind getroffen, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Geht jetzt hinaus auf die Landstraßen und ladet alle zur Hochzeit ein, alle, die euch begegnen. Die Diener gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle mit, die sie fanden, schlechte und gute Leute. So wurde der Hochzeitssaal voll. Als nun der König kam, um sich die Gäste anzusehen, entdeckte er einen, der nicht hochzeitlich gekleidet war. Er sprach ihn an: Wie bist du denn hier hereingekommen? Du bist ja gar nicht hochzeitlich angezogen. Der Mann hatte keine Entschuldigung. Da befahl der König seinen Diener, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Denn viele sind berufen, schloss Jesus, aber nur wenige von ihnen sind erwählt. So, der letzte Satz, der hat es in sich. Und der ruft geradezu nach einer Antwort. Wie soll man das denn wohl verstehen? Viele sind berufen, da steht noch nicht mal alle, sondern viele, aber nur wenige von ihnen sind erwählt. Da schlutzt man und versucht, diese Unterscheidung zu verstehen. Und es erinnert mich immer, wenn ich diesen Abschnitt lese, an den Sportunterricht vor vielen Jahrzehnten. Ich habe lange grübeln müssen, um das noch so zusammenzubringen. Und wenn jetzt Sportlehrerinnen und Sportlehrer hier sind und das genauso machen wie damals vor 40 Jahren, dann lasst euch was Besseres einfallen. Und zwar, als wir im Sportunterricht Fußball spielen wollten oder sollten, wurden zwei gewählt von dem oder bestimmt von dem Lehrer, die die Mannschaft zusammenstellen sollten, ihre Mannschaft. Ja, und dann stand die Klasse dort und es wurden dann jeweils pro Mannschaft 6 oder 7 ausgewählt und der Rest war schon klar, wo der landet, auf der Eselsbank, zum Zuschauen verurteilt. Und nach welchen Kriterien wurde gewählt? Ganz klar, immer abwechselnd, aber immer nach der Qualität der Spieler. Und so waren nachher 2 Mannschaften, die relativ gut gegeneinander spielen konnten, aber die anderen hatten irgendwie eine blöde Karte. Saßen da, schauten zu und kamen nicht vor. Also wer das heute noch so macht, ich glaube, ihr seid pädagogisch besser drauf, ihr lasst euch da was anderes einfallen. Aber es ist so ein bisschen der Gedanke, macht Gott das vielleicht so? Schaut er sich um und stellt seine Mannschaft zusammen, um dann zu sagen, ja, okay, die nehmen wir mit rein, die anderen nicht. Und dann hast du keine Chance und sitzt da auf der Bank und guckst zu. Im Laufe der Kirchengeschichte haben sich viele schlaue Theologen gefragt, wie das denn gehen kann, wie man das denn denken kann und wie sowas man sich plausibel machen kann. So, jetzt haben wir es. Wenn doch Gott will, dass viele oder alle möglichst gerettet werden, wieso wählt er dann einige aus und andere nicht? Und wenn das so wäre, wenn das so ist, dann hätte das gravierende Folgen. Katrin ist vor einigen Jahren zum Glauben gekommen an Jesus. Jesus ist so ihre große Liebe geworden. Sie hat Gemeinde kennengelernt, sie hat andere Christen kennengelernt, sie hat empfunden, das, was Jesus mir schenkt, so ein neues Leben mit neuer Qualität, dass sie beten kann, dass sie weiß, Schuld ist vergeben, das ist etwas einmalig Schönes. Und sie hat einen tiefen Wunsch in ihrem Herzen, nämlich, dass ihre Geschwister und ihre Freunde zum Glauben finden, an diesen Jesus. Und seitdem betet sie. Und sie hat viel investiert. In ihrer Familie hat sie viele Gespräche geführt. Sie versucht, ein Leben zu führen, das Jesus gefällt und ihrer Familie damit auch so ein Stück zu zeigen. Es gibt einen Unterschied, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Aber in ihrer Familie tut sich nichts, trotz vieler und jahrelanger Gebete. Kann es sein, dass Gott ihre Familie nicht ausgewählt hat, damit sie zum Glauben finden? Genau diese Vorstellung hat bei ihren Geschwistern dazu geführt, dass sie mit diesem Gott nichts zu tun haben wollen, der einfach da sitzt mit Daumen rauf und Daumen runter. Soll sie jetzt weiter hoffen? Soll sie weiter beten? Oder macht das alles keinen Sinn, weil schon längst entschieden ist, auf einer anderen Ebene, wer dazukommt und wer nicht? Haben die Eltern, haben die Geschwister überhaupt eine Chance? Tatsächlich gibt es Sätze in der Bibel, die solche Gedanken nahelegen. In Epheser 1, die Verse 3 bis 6, schreibt Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Wenn man das so hört, fragt man sich, wie kann Paulus einen so einseitigen Blick haben und da noch ein Loblied draus machen, wenn er sagt, wir sind auserwählt, ihr seid auserwählt, und zwar schon bevor diese Welt überhaupt entstanden ist. Wenn das so ist, hast du dann überhaupt noch eine Wahl? Warum bemühen sich dann Gemeinden und Christen überhaupt noch zu evangelisieren, wenn doch sowieso von vornherein klar ist, wer dazukommt und wer nicht? Und warum beten wir noch dafür, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden? Und dann die andere Seite, wie passt das denn zusammen mit diesen Willensbekundungen im Alten wie im Neuen Testament, dass Gott doch alle Menschen retten möchte? Ganz eindeutig in 1. Timotheus 2 schreibt Paulus, der auch den Brief an die Epheser wohl geschrieben hat, ich will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der, er will, also Jesus will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Also wenn doch Gott möchte, dass alle gerettet werden, wieso ist er sich dann selber nicht treu und wählt da einige aus? Ist Gott sich selber da irgendwie mit sich selber uneins? Wahrscheinlich spürt ihr, je tiefer man in diese Fragestellungen eintaucht, umso größer wird das Problem. Und ich weiß nicht, also ich werde es heute nicht lösen, aber ich will euch auf einen Weg mitnehmen. Denn es kommt noch erschwerend dazu, dass Jesus, und im Alten Testament gibt es ähnliche Sätze, uns verantwortlich macht, ob wir dabei sind oder nicht. In Matthäus 23 erzählt er, dass er Jerusalem, die Bewohner von Jerusalems, zu sich rufen wollte. Und da heißt es dann, wie oft wollte ich deine Bewohner um mich scharen, wie eine Henne ihre Küken, was für ein tolles Bild, unter die Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Wenn doch Gott bestimmt, was habe ich dann mit meinem Willen da noch zu tun und wie kann er mir dann dafür die Schuld geben? Wie ist das überhaupt, wenn Menschen zum Glauben kommen? Ist das 100% Gottes Sache? Oder umgekehrt, ist es 100% meine Sache, dass ich mich entscheide? Das wird ja auch dann schon mal so in unserer Sprache sichtbar, dass wir sagen, ich habe mich bekehrt. Das ist die eine Position, die sehr klar sagt, es lag an mir. Ein ehemaliger Ältester einer Gemeinde, in der ich arbeitete, der hat es völlig anders formuliert. Der hat es formuliert, als Gottes Gnade mich fand. Boah, eine völlig andere Sichtweise dieser Dinge. Oder gibt es da irgendwie so Zwischendinge, dass man sagt, okay, je nachdem, wie ich gerade drauf bin und wie ich das beurteilen würde, sagen wir mal, 90% ist Gottes Sache, 10% ist meine Sache. Und da kannst du jetzt mal so gucken, wo bist du da in deinen Prozenten? Wie würdest du das denn einschätzen? Wie kommt man aus diesem Dilemma heraus? Nun, kluge Leute haben das versucht mit verschiedenen Lehren und Theorien. Eine dieser Lehre ist die sogenannte Prädestinationslehre, die Lehre von der Vorherbestimmung. Sie ist schon relativ früh im Laufe der Kirchengeschichte aufgetreten. Augustinus hatte sie schon vertreten, der Kirchenvater. Und sie ist dann von den Reformatoren zum Teil aufgenommen worden, insbesondere von Johannes Calvin. In dieser Lehre geht man davon aus, dass Gott vorherbestimmt hat, wer zum Glauben kommt und wer nicht. Und zwar schon vor uralten Zeiten. Und der Gedanke dahinter, warum Calvin diese Lehre aufgestellt hat, war eigentlich ein guter, nämlich ein seelsorgerlicher Aspekt. Man muss sich zur Zeit der Reformation vorstellen, dass zum Glauben kommen oder als Christ leben oder in den Himmel kommen eine entscheidende Frage war und sie wurde in der Regel so beantwortet, es liegt an dir, wie gut du bist, wie stark dein Glaube ist, wie viele gute Werke du hast. Und jetzt versucht Calvin dieser Not zu begegnen, um zu sagen, es liegt nicht an dir. Gott ist es, der das tut. Du musst nicht verzweifeln über die Menge deiner Schuld, die du glaubst, wieder gut machen zu müssen. Gott hat dich im Blick. Ein guter seelsorgerlicher Aspekt, der dahinter steckte. Aber im Laufe der Zeit wurde diese Prädestinationslehre aus der praktischen Theologie herausgenommen und in die Dogmatik hineingeführt. Und so wie du sie in die Dogmatik hineinführst, hast du ein Problem. Denn dann hast du dort einen Gott sitzen, der sich nicht darum kümmert, sondern der einfach Daumen rauf und Daumen runter nimmt. Und so wird aus einem guten Impuls eine ganz schwierige Geschichte. Und dem widersprochen haben natürlich auch etliche im Laufe der Kirchengeschichte. Jakob Arminius war einer von ihnen, der sagte, nein, es ist nicht Gott in erster Linie, es ist der Mensch in erster Linie, der sich eben auch entscheiden muss und entscheiden kann für oder gegen dieses Angebot Gottes. Seine Lehre ist dann auf der Synode von dort abgelehnt worden von der Kirche, aber sie prägt uns bis heute und stellt uns heute viele Fragen. Kurze Zeit zum Reflektieren. Wo würdest du dich einordnen? Egal, ob du jetzt sagst, ich bin jemand, der an Jesus glaubt, oder ich bin jemand, der noch nicht zum Glauben an Jesus gefunden hat. Wo stehst du da in dieser Fragestellung? Wie würdest du dich einordnen? Ich werde das jetzt nicht abfragen mit Handheben, aber reflektiere das mal einen kurzen Augenblick. Vielleicht sagst du, es fällt mir so schwer, mich überhaupt dazu zu entscheiden. Das kann einen schon zerreißen. Und wenn ich dir heute Morgen sage, der Bogen bleibt gespannt, das kannst du nicht auflösen, dann hoffe ich, dass du folgen kannst. Denn die Bibel hält tatsächlich diese Spannung aufrecht. Es gibt sowohl Aussagen, die für die eine Seite sprechen und Aussagen für die andere. Und warum kann die Bibel diese Spannung aufrechterhalten? Weil sie keine Dogmatik draus macht und weil sie keine Lehre daraus macht. Es gibt keine sogenannte Prädestinationslehre, weder im Alten noch im Neuen Testament. Und deshalb hält die Bibel diese Spannung aufrecht. Und erklären kann man es vielleicht ein bisschen mit zwei Seiten einer Münze. Eine Münze ist nur dann echt, wenn beide Seiten geprägt sind. Und in der Regel sind sie unterschiedlich geprägt und in der Regel kannst du nur eine Seite dir anschauen. Wenn du dir die andere anschauen willst, musst du sie umdrehen. Beides gleichzeitig funktioniert in der Regel nicht. Der ganz Schlaue sagen jetzt, ich kann sie in den Spiegel halten, dann sehe ich beide. Ja, okay. Aber normalerweise kannst du dir immer nur eine ansehen. Und im Grunde geht es hier ähnlich. So wie du versuchst, beides zu sehen, funktioniert es nicht mehr. Immer eine Seite. Und was dann geschieht, will ich einmal versuchen zu beschreiben. Was sehen wir, wenn wir uns die Seite ansehen, Gott hat erwählt? Gott ist der Souveräne. Gott ist der Allmächtige. An ihm geht gar nichts vorbei, was er nicht will. Was bedeutet das an Gutem? Nun, das bedeutet zunächst einmal, Gott will dich retten. Und Gott macht das nicht von seinen Launen und von seinen Stimmungen abhängig. Das ist so auch ein wesentlicher Gedanke, dass Gott sein Herz sprechen lässt, wenn es um Erwählung geht. Es geht immer darum, dass Gott nicht nach seinen Emotionen geht. Es gibt ja viele Situationen, wo Gottes Emotionen bis hin zu Zorn beschrieben werden. Aber Gott geht hier sozusagen ans Eingemachte an sich selbst, um zu sagen, nein, ich mache das nicht von irgendwelchen Stimmungen in mir abhängig, sondern eins ist ein für alle Mal klar, ich bin für dich. Das ist so das Erste. Das Zweite, dass du gerettet wirst, hängt nicht an dir und an deinem guten Leben. Und das ist schon mal, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ich weiß nicht, wie oft du da sitzt und sagst, ich bin eigentlich nicht würdig. Ich bin eigentlich nicht derjenige, der es verdient hat, gerettet zu werden. Ganz gleich, ob du jetzt auf der Seite derer bist, die sagen, ich gehöre schon zu Jesus, oder auf der Seite derer, die sagen, na, ich bin da noch weit entfernt oder außen vor. Die Geschichte ist immer so ein bisschen der Blick auf sich selbst, der dazu führt, dass man sagt, das wird nichts. Das wird nichts mit Gott und mit mir. Das war übrigens der Kampf, den Luther gekämpft hat. Er hat immer wieder auf sich und seine Schuld gesehen, war deshalb mit seinem Seelsorger immer wieder intensiv unterwegs, der ihm dann irgendwann sagte, jetzt reicht's, Martin, du schaust zu sehr auf deine Sünde. Schau auf Jesus. Das ist dieser Hinweis, es hängt nicht an dir. Du bist nicht zu schlecht, wie hieß es in diesem Gleichnis, und ladet alle ein, die ihr findet. Und sie fanden Gute und Böse. Das spielt überhaupt keine Rolle bei Gott. Er sagt, das ist nicht entscheidend. Was für eine innere Befreiung. Du bist in deinem Glauben nicht mehr abhängig von dir und deinen Zweifeln und von deinen Stimmungen. Auch das muss man so mal aufnehmen. Ja, du stehst morgens auf und sagst, heute fühle ich mich nicht als Christ, fürchterlicher Tag. Spielt keine Rolle, weil dieser Gott für dich ist. Und es sorgt zu einer großen Freude in deinem Leben, wenn du dich engagierst für Gott, für Jesus, für die Gemeinde. Warum? Weil von deinem Engagement nicht abhängt die Frage, ob du ein guter Christ bist. Völlig uninteressant. Zu wissen, es hängt nicht an dem, was ich leiste und von dem, was ich einbringe. Und es entwickelt sich eine große Dankbarkeit. Deshalb fängt Paulus, wenn er von Erwählung spricht, immer an und er fängt an zu loben. Gibt Gott die Ehre. Warum? Weil er sagt, das ist so entscheidend zu wissen, da ist ein Gott, der hat ein großes Ja über mein Leben gesprochen und es ist völlig egal, wie ich mich dabei fühle oder wie es mir geht oder wer ich bin. Das ist so die Seite, wenn man sich die Erwählungsseite anschaut. Das sind die Kernaussagen im Alten wie im Neuen Testament. Und wenn man uns die Seite anschaut, wo es um mich geht, um meine Entscheidung, was nehmen wir dann wahr? Dann nehmen wir wahr, Gott degradiert mich nicht zu einer Marionette. Ihr habt das Bild vielleicht noch so von hier vorne vor Augen. Du bist nicht jemand, der einfach nur tut und tun kann und tun muss, was Gott vorher bestimmt hat. Er sitzt nicht im Himmel und zieht die Fäden und du musst dann tun und machen, was er vorgibt. Der nimmt dich ernst als Person, als Persönlichkeit. Der nimmt dich als sein Gegenüber an und ernst. Und er spricht dich an und gibt dir die Freiheit zu antworten. Das ist die Freiheit seiner Liebe, die er da investiert. Und deshalb kann Jesus im letzten Buch der Bibel sagen, wer will, der nehme von dem Wasser des Lebens umsonst. Nimm. Du kannst antworten. Und beide Seiten nebeneinander, beide Seiten gehören zusammen und bilden jeweils eine Seite der Medaille. Und so wie du versuchst, sie aufzulösen, wird es schief. Zurück zum Gleichnis. Ihr habt es vielleicht noch in Erinnerung. Der König will feiern, die Hochzeit des Sohnes. Also Gott will feiern. Das hat er sich fest vorgenommen. Und wenn man sowas sieht, ich weiß nicht, vielleicht ist es euch zu Edepetete, aber es hat schon was. So ein Fest. Wir waren kürzlich eingeladen zu einem 60. Geburtstag und wir waren nicht nur eingeladen zu kommen, sondern wir waren eingeladen zu feiern, zu essen, zu trinken und wir waren eingeladen auch zu übernachten. Ja, aber jetzt keine Hütte irgendwo im Abseits, sondern im Fünf-Sterne-Hotel. Habt ihr mal im Fünf-Sterne-Hotel übernachtet? Wir hatten eine Suite von 53 Quadratmeter über 2 Stockwerke. Da konntest du dich verlaufen. Und nichts bezahlt dafür. Nur gefeiert. Also, ich habe gesagt, wäre blöd gewesen, wenn wir nicht hingefahren wären. Gott will feiern. Und ja, egal, ob es jetzt zu Edepetete ist oder ob es sagt, oh ja, da würde ich schon gerne dabei sein. Das jedenfalls wird im Gleichnis deutlich signalisiert. Er will, dass du dabei bist. Er lädt ein. Das war damals üblich, dass man 2 Ansagen machte. Das ist heute ja auch wieder üblich. Ne? Save the date, das ist das Erste, was kommt. Ne? Also trag es dir schon mal in den Terminkalender ein. Ja, der König schickt die Leute, save the date. Irgendwann wird gefeiert. Damals in einer Zeit, wo es keinen Terminkalender und Uhren gab, war das noch viel wichtiger als heute. Wobei ich auch heute manchmal den Eindruck habe, das geht auch da rein und da raus, aber egal. Also, erstmal Ansage. Dann schickt er die Diener nochmal los, um zu sagen, es ist soweit, jetzt macht euch auf den Weg und kommt. Alles ist vorbereitet und das wird schon schön beschrieben. Also, entschuldigt, aber Gott ist kein Vegetarier. Da werden die Mastkälber geschlachtet, da geht es richtig zu, drunter und drüber. Die Gäste, sie lehnen nicht nur ab, sondern sie bringen auch noch die Diener um, die Boten. Also das ist so das Krasseste, was passieren kann. Stell dir vor, du gehst irgendwo hin und willst deine Einladung loswerden und man macht dich den Kopf kürzer. Was ist denn hier schräg? Das ist offensichtlich geschehen. Der Gedanke dahinter ist offensichtlich, Gott hat seine Propheten geschickt, um sein Volk Israel und die Völker um es herum einzuladen und die Propheten wurden getötet. Am Ende ist sogar Jesus selbst getötet worden. Das ist wohl so der Gedankengang dahinter. Und was macht Gott dann? Er zieht sich nicht beleidigt zurück. Also dieser König, okay, da muss man nochmal gucken, ob er das so auf Gott übertragen kann und will und darf. Er macht erstmal diese Stadt nieder, weil er sagt, boah, die sind es nicht wert. Aber nun hätte er auch sagen können, wisst ihr was, ich habe jetzt die Nase voll. Also ich feiere nicht mehr. Das ganze Ding wird abgeblasen und wir schauen mal, wie wir das irgendwie anders hinkriegen. Nein, Gott will feiern. Das Fest findet statt. Er schickt nochmal Boten aus und er sagt, geht auf die Straßen und wen ihr auch immer findet, ladet ein. Mein Haus soll voll werden. Es soll niemand ausgeschlossen sein. Das ist ja die Botschaft, die Jesus hier versucht deutlich zu machen. Und das ist eine Botschaft, die echt berührt, finde ich. Es gibt verschiedene Deutungen. Ich habe die eine schon erwähnt, dass sie die alttestamentlichen Propheten gemeint sein könnten, die eingeladen haben und zum Teil verfolgt wurden. Es könnte auch sein, Jesus hat die Pharisäer im Blick, die dann dafür sorgen, dass Jesus getötet wird und jetzt wird sozusagen das Heil, das die Pharisäer dachten, sie hätten es für sich gepachtet, ausgeweitet wird auf alle Menschen in Israel. Andere sagen, na, es ist wahrscheinlich so gemeint, dass Israel geladen war, Israel hat abgelehnt, Jesus ans Kreuz geschlagen und jetzt ist das Evangelium für alle Heiden da, also auch für Menschen, die nicht zu dem Volk Israel gehören. Man kann es deuten, wie man will, aber es ist immer die gleiche Botschaft, die man jetzt heraushört. Gott will feiern und alle sind eingeladen. Jesus öffnet mit diesem Gleichnis erstmal die Tür für alle. Das ist offensichtlich die Botschaft. Dann fällt aber auf, und das macht die Sache dann doch nochmal ein bisschen schwierig, da ist einer, der hat irgendwie kein hochzeitliches Kleid an. Also der hat keine Festkleidung an und fällt dadurch auch auf. Es wird nicht gesagt, warum das so ist. Man fragt sich, ist er zu arm gewesen, warum hat er jetzt keine Festkleidung an? Nun wird berichtet, dass wenn hohe Persönlichkeiten ein solches Fest ausrichten, es dazu kam, dass sie Festkleidung zur Verfügung stellten. Das heißt, du kamst in deinen Straßenklamotten dahin und bekamst ein Prachtgewand und kamst so mit hinein. Und dann war drinnen völlig egal, ob du arm oder reich warst, angesehen oder nicht, weil alle hatten das Festkleid an. Finde ich eine coole Idee. Und der eine, der hat es nicht an. Er wird aber, wenn man genau in den Text schaut, nicht gefragt, warum hast du kein Festkleid an? Sondern er wird gefragt, wie bist du denn reingekommen? Hast du dich nicht beschenken lassen? Hast du irgendwie einen Seiteneingang genommen? Und darin wird wahrscheinlich so der innere Widerspruch ausgedrückt, dieser Mensch wollte sich offensichtlich nicht beschenken lassen. Er hat das Geschenk des Festkleides abgelehnt. Und so war da eigentlich dann auch kein Platz für ihn. Und deshalb wird er hier in diesem Gleichnis vor die Tür geworfen. Wahrscheinlich, man ist sich nicht ganz sicher, ob das die Deutung von Matthäus ist in diesem Gleichnis oder tatsächlich das Abschlusswort Jesu. Wahrscheinlich ist es nochmal so ein kleiner Hinweis, guck mal, wie du reinkommst. lass dich beschenken. Was auf jeden Fall deutlich wird, Gott öffnet die Tür. Und zwar so weit, dass jeder reinkommen kann. Und deshalb gibt es keine, auch in diesem Gleichnis hier, keine doppelte Vorherbestimmung. Nach dem Motto, hier ist einer eingeladen und da nicht, sondern die Tür wird geöffnet. Adolf Schlatter hat zu der sogenannten Prädestinationslehre gesagt, sie ist krank. Also, Schweizer Theologe hat es ganz schlicht auf den Punkt gebracht, weil er sie in der Bibel nicht findet. Der Dogmatiker Wilfried Herle sagt, es ist ein großes Missverständnis. Und damit kommen wir einen Schritt weiter. Es geht also tatsächlich in der Bibel nicht um eine Vorherbestimmungslehre, sondern die Münze hat beide Seiten. Und es hilft nur zu verstehen, wenn wir sie jeweils einzeln betrachten. Und dann wird auch deutlich, Jesus hat diese Welt mit Gott versöhnt. Das war sein großes Anliegen. Und Johannes greift das in einem Brief noch einmal auf, indem er sagt, er, nämlich dieser Jesus, ist die Versöhnung für unsere Sünden. Aber nicht nur für unsere, schreibt er, sondern für die, habt ihr das? Der ganzen Welt. Und Paulus nochmal, Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst, ohne Ausnahme. Das heißt, Gott hat die Tür ganz weit aufgemacht. Für dich und für mich. Und es steht im Vorfeld sozusagen nicht fest, wer drin ist und wer draußen. Deshalb wollen wir gerne Menschen einladen zu diesem Jesus, wollen dich gerne dazu einladen, weil sein Herz für uns schlägt, für dich schlägt. Und deshalb möchten wir gerne im März nächsten Jahres das Hoffnungsfest hier durchführen, Menschen einladen, Jesus zu begegnen. Und ich lade euch jetzt noch einmal ein für den 7. Dezember. Das ist, glaube ich, ein Dienstagabend, ja, so steht es auch geschrieben, 19.30 Uhr, zu einem Vorbereitungsabend. Sei mit dabei. Ich weiß, die Inzidenzen sind hoch und wir werden hier die entsprechenden Corona-Maßnahmen einhalten. Aber sei mit dabei, wenn es darum geht, wie können wir heute auf eine gute Art und Weise Menschen mit Jesus bekannt machen, weil da sein Herz brennt und er möchte, dass Menschen zu ihm finden. Du bist also gefragt, ob du die Wahl annimmst. Save the date. Bist du dabei, weil du eingeladen bist? Es gibt noch eine kleine Verständnishilfe, die will ich nicht verschweigen, auch wenn die Uhrzeit ein bisschen schon rüber ist. Aber vielleicht hilft es euch. Im Petrusbrief gibt es einen kleinen Denkschlenker. Und zwar sagt Petrus, Gott hat schon vorher gewusst, und das entspannt die Sache unter Umständen so ein bisschen, wie ein Mensch entscheiden wird. Es kommt also diese zeitliche Komponente rein. Wir leben in der Zeit, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden werde, morgen, übermorgen, aber Gott ist außerhalb der Zeit und kann sozusagen schon einsehen. Und der ehemalige Leiter des Tauernhofes, Hans-Peter Reuer, der zu früh verstorben ist durch einen Unfall, hat das einmal versucht mit einem persönlichen Beispiel. Es hinkt natürlich, aber vielleicht hilft es ein bisschen zu verstehen. Was ich nicht verstehe, er war ein Fan von McDonald's und sagte, wenn es irgendwie eine Wahl gab, habe ich mich immer für McDonald's entschieden. Und ein Freund hat ihn eingeladen, oder das war so hypothetisch, wenn ein Freund ihn einlädt, zu ihm zu kommen und ihn dann einlädt, mit ihm essen zu gehen, da sagt er, du, pass mal auf, ich hätte da einen typisch fränkischen Möglichkeit, was zu essen, eine zünftige fränkische Wurst und ich hätte noch irgendwie einen Asiaten, wo wir essen gehen können und ja, da wäre auch noch McDonald's. Du hast die Wahl, du kannst dich entscheiden, was machen wir? Ja, zu McDonald's gehen wir. Und dann gehen sie zu McDonald's und dann sieht er, da ist hinten bei McDonald's ein Tisch reserviert. Für ihn und für seinen Freund. Und das schon seit einigen Wochen. Warum? Weil sein Freund wusste, wenn er eine Wahl hat, geht er zu McDonald's. Wenn du eine Wahl hast, dann geh zu diesem Jesus. Die Einladung ist ausgesprochen. Du hast auch heute in diesem oder nach diesem Gottesdienst genau diese Möglichkeit, in deinem Herzen zu sagen, Jesus, ich habe kapiert, es geht um mich und es geht auf der anderen Seite auch darum, wie ich antworte. Und ich möchte gerne Ja sagen, Ja zu dir.